Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Wenn man so ein bisschen durch die Welt reist und sieht, unter was für Bedingungen wir eigentlich auch, ich sag mal, jetzt in Zentraleuropa leben dürfen, das ist eigentlich schon jeden Morgen ein Grund, sehr glücklich zu sein. Die Kunst des Weglassens, sowohl beim Gepäck, da kommen wir vielleicht nochmal drauf zu, dass wir echt mit Handgepäck reisen, aber auch, man muss sich nicht jeden Tempel angeguckt haben, man muss auch nicht jedes Gebäude gesehen haben, um ein Land zu verstehen. Für uns ist dann eher wichtig, Zeit an Orten zu verbringen, wo ganz, ganz viele Leute auch sind, die von dort kommen.
Denn ich glaube, ich vermute, wenn man das wirklich täglich machen muss, in Anführungszeichen, geht dieser Zauber irgendwann flöten. Wir beide freuen uns immer noch wie ein Kind, wenn wir irgendwo in den Nachtzug steigen und wissen, nächsten Morgen wachen wir irgendwo ganz woanders, im ganz anderen Land möglicherweise auch auf.
Ich finde das super, weil das kann ich ja nachmachen. Ich habe ja auch 30 Urlaubstage und ich möchte jetzt nicht morgen mein ganzes Leben umkrempeln und die alles liegen lassen, weil ich mache ja große Teile davon auch gerne, mag meine Kolleginnen und Kollegen.
Das kann man natürlich dann alles selber in die Hand nehmen, aber wir sind so ein bisschen vielleicht der erste Türöffner da, ob ein Land oder ein Ziel vielleicht für jemanden interessant ist.
Nach einigen tiefgründigen Episoden, die zum Nachdenken anregten, widmet sich die neueste Folge von Memo zum Glück einem leichten und unterhaltsamen Thema mit dem Schwerpunkt Reisen. Hierfür habe ich zwei besonders spannende Gäste eingeladen, nämlich Adrian und Christoph vom Welttournee-Reisepodcast. Die beiden sind nicht nur Angestellte mit einem Kontingent von 30 Urlaubstagen pro Jahr, sondern auch leidenschaftliche Globetrotter, die es geschickt verstehen, ihre begrenzte Freizeit maximal auszunutzen. Und sie bereichern die Reisewelt nicht nur durch ihren beliebten Podcast Welttournee, sondern haben kürzlich auch ein Buch veröffentlicht, das Einblicke in ihre zahlreichen Abenteuer gewährt und definitiv eine Leseempfehlung darstellt. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mehr Mut zum Glück. Mein Name ist Dani Kort und mit Adrian und Christoph tauchen wir in eine Stunde gefüllt mit spannenden Geschichten und Erfahrungen ein. Wir diskutieren, was Glück für die beiden bedeutet und beleuchten, wie sie die Herausforderung meistern, ihren Beruf mit der Leidenschaft für das Reisen und dem Betreiben ihres Podcasts zu verbinden. Darüber hinaus erzählen sie, wie man trotz begrenzter Urlaubstage ein Maximum an Reiseerfahrung sammelt und warum das Reisen für sie persönlich so wichtig ist. Neben diesen spannenden Themen werden wir auch wichtige Aspekte wie Nachhaltigkeit und Sabbaticals besprechen. Und im Wordshuffle gibt es dann noch eine angeregte Diskussion über Bier. Du siehst, es sind sehr viele Themen enthalten und das Gespräch mit den beiden ist wirklich unterhaltsam geworden. Mach dich also bereit für eine Folge voller Anregungen, die dich dazu motivieren können, selbst den nächsten Schritt zu wagen und mehr von der Welt nur mit den vorhandenen Urlaubstagen zu entdecken und nicht nur die Standardziele in Europa. Damit genug der Vorrede, gehen wir ab zum Interview. Meine Leitung geht heute nach Südniedersachsen zu Adrian und Christoph vom Welttournee-Reise-Podcast. Die beiden reisen mit ihren 30 Tagen Urlaub um die Welt und erleben dabei einige Abenteuer. Darüber wollen wir heute sprechen, aber erstmal herzlich willkommen bei Memo zum Glück, ihr zwei. Geht es euch gut?
Ja, sehr gut. Vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen und die seltene Möglichkeit haben, dass wir beide mal gleichzeitig in unserer Heimat sind, in Südniedersachsen. Du sagtest es gerade schon. Von daher besondere Folge für uns heute.
Wir laden dich mal ein, Daniel. Komm mal ins Weserberglein. Jetzt im Frühling wandern, Fahrrad fahren. Das ist wunderschön. Kennt nur kaum einer, ne?
Ja, ich war da tatsächlich auch noch nicht. Wo genau sitzt ihr da?
Sag dir Holzminden was. Da ja, ist mal das Vanillin erfunden. Wenn du mal irgendwelche Plätzchen backst oder Kuchen backst, das kommt auf jeden Fall aus unserer Heimatstadt. Die Holzminden und Befern kommt Adrian her.
Wollte ich gerade sagen. Ich sitze nämlich in der Edelvorstadt von Holzminden. Das ist Befern, 3500 Einwohner. Und wir machen hier so ein bisschen das Beverly Hills von Holzminden. Ja.
Okay, ihr kommt aber aus der deutschen Provinz, seid aber ziemlich viel international unterwegs, darüber wollen wir heute sprechen. Bevor wir das machen, lasst uns erstmal über das Thema Glück sprechen, weil das ist ja so das Hauptthema von dem Podcast. Was bedeutet euch persönlich Glück?
Ja, das ist eine richtig gute Frage auch zum Eingang und ich glaube, Christoph und ich haben da, das ist auch vielleicht eine der Dinge, die uns sehr, sehr verbindet und die das auch möglich macht. Ich glaube, was wir beide für uns geschafft haben, ist, kleine Dinge als Glück zu empfinden und kleine Dinge, die einfach mal funktionieren, als Glück zu empfinden. Und ich sag mal so, wenn man jetzt durchs Leben läuft und es geht nichts schief, ist das ja eigentlich schon was relativ Gutes. Und das sagt man so lapidar. Aber wir sind wirklich auf dieser Welt schon aus relativ schwierigen Situationen rausgekommen, wo wir hinter uns angeguckt haben und gedacht haben, Mensch, da haben wir richtig Glück gehabt. Wir waren mal im Gefängnis in Mexiko zum Beispiel und sind dann sind dann da wieder raus. Und für viele Leute wäre das Ende des Urlaubs gewesen, da einfach mal einen halben Tag irgendwie festgehalten worden zu sein. Wir haben uns dabei hinterher, es war wegen der Lappalie, also Christoph hat auf der Straße Alkohol getrunken, aber wir wären einfach mega, mega glücklich, diesen Abend da wieder rausgekommen zu sein. Und man hat uns quasi nochmal einen noch schöneren Urlaub dann in dem Moment geschenkt, dass wir wieder, ja, einfach mal aus dieser doofen Situation rauskamen. Und ich glaube, dass gerade beim Thema Glück viele Menschen natürlich immer das Gefühl haben, Glück ist, wenn man sowas ganz viel von irgendetwas überschwänglich und alles ist perfekt hat. Aber ich glaube, wenn man so ein bisschen durch die Welt reist und sieht, unter was für Bedingungen wir eigentlich auch, ich sag mal, jetzt in Zentraleuropa leben dürfen, das ist eigentlich schon jeden Morgen ein Grund, sehr glücklich zu sein, weil man natürlich ja sehr gute Bedingungen hier vorfindet, was Zugang zu sauberem Wasser und alles, will ich gar nicht so klein mit Anfang angeht, aber
Kleinigkeiten, aber auch zum Thema, ja, wenn du sagst, beim Thema Reise, natürlich der Reisepass, der hier liegt, ne, in der Schublade, ja, der öffnet einem viele Türen beim Reisen. Ja, für uns drei hier ist das so normal, aber es gibt auch Länder, die sagen, ja, Einreise, Ausreise, alles ein bisschen schwieriger. Also auch solche Kleinigkeiten tatsächlich, wenn man zum Thema Reise kommt, auch das wohl zu schätzen und als Glück zu sehen.
Super Beispiel. Wir standen mal an der Grenze, wir sind über den Balkan gefahren, wir saßen in einem Bus und der Bus fuhr dann in die EU rein, kam aus dem Nicht-EU-Land und es mussten einfach drei Leute aussteigen und konnten nicht weiterfahren. Ja? Und in dem Moment ist es natürlich grauenvoll, dann dabei zu sein, aber dann einfach zu merken, Mensch, ey, Glück, dass wir diesen Pass jetzt gerade haben, weil, und für den können wir ja nichts, ne? Das haben wir auch nicht, das ist nicht unsere, ne, Leistung, aber so ein Moment ist dann schon, macht einen sehr, sehr demütig. Und wenn man diese Demut entwickelt, und die schafft man auf Reisen auch zu entwickeln, weil man eben andere Realitäten auf der Welt sieht, und die müssen gar nicht mal immer was mit Geld zu tun haben, aber diese Demut sorgt auch dafür, dass man mit ein paar Sachen, die einem alltäglich vorkommen, vielleicht auch sehr, sehr viel, ja, Glück empfindet und Glück für sich durchholt. Und ja, das haben wir, glaube ich, beide für uns erkannt, Christoph und ich, dass wir manchmal uns angucken und denken so, Mensch, der hätte auch anders ausgehen können. Und sei es nur, dass wir den Bus um eine Minute pünktlich gekriegt haben, weil wir irgendwie einmal richtig abgebogen sind und einfach denken, Mensch, wir hätten jetzt hier auch 15, 20 Minuten verlieren können. Naja.
Ja. Ja, manchmal ist es auch eine kleine Geschichte aus eurem Buch. Manchmal, wenn man im Bus sitzt, der keine Toilette hat und wenn der Bus dann zufälligerweise anhält, dass man mal rausspringen kann, das ist auch ein bisschen Glück, ne?
Das ist aber persönliches Glück. Damit hab ich nichts zu tun.
Ich wollte gerade sagen, das Glück ist in dem Fall ja
so viel
auch
Glück
nicht
kann kein Mensch haben eigentlich.
In dem Fall muss ich wirklich sagen, das Glück war weder gleich noch gerecht verteilt, aber ich habe diese Situation gerne so genommen, auf die du anspielst. Denn für mich war das dann wirklich cool, dass dieser Bus nochmal anhielt. Ja.
Sehr gut. Ich habe ja sehr viele Gäste bei mir im Podcast, die erleben enorm viel auf ihren Reisen. Die sind dann eigentlich dauerhaft auf Tour oder haben eine Tour, die sehr lange geht. Bei euch ist das Besondere, dass ihr tatsächlich eure 30 Urlaubstage nur zur Verfügung habt, neben eurem Angestelltenjob. Wie bekommt ihr Job, Podcast und Reisen unter einen Hut?
Ich fange einfach mal an mit dem Keyword Planung, denn das ist bei uns immer ganz wichtig. Mal eben irgendwo hinfahren, sei es auch nur um die Ecke, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich gebe dir mal ein Beispiel, wenn man jetzt irgendwo am Bahnhof ankommt und nicht weiß, wie man in das Stadtzentrum kommen soll, dann sucht man da vor Ort vielleicht erstmal den Bus. Wenn man solche Kleinigkeiten schon vorher ein bisschen plant und schaut, ja, spart man sich vorher schon eine Menge Zeit, schon eine Menge Stress und hat wirklich mehr Urlaubszeit. Tatsächlich, also ich glaube, diese ganze Planung vor dem Urlaub, bevor es irgendwo hingeht, das lohnt sich schon ein bisschen aufwendiger zu machen tatsächlich.
Ja, und vor allem, ich denke, dass man vielleicht auch, wenn man sich eingesteht, dass man anders reisen kann, als, ich sag mal, man es beigebracht bekommt. Ja, nehmen wir mal das Beispiel Sehenswürdigkeiten. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Land bereisen und dafür müssen wir weit fliegen, nehmen wir mal so das Beispiel Asien, Thailand oder vielleicht auch Vietnam, dann ist es normalerweise so, ich will ja fast sagen, gesetzte Regel, dass man dafür 2 oder 3 Wochen braucht, um das irgendwie hinzukriegen. Wir schaffen solche Reisen aber auch in einer Woche und verbinden dann halt mehrere Länder miteinander. Also dann fahren wir halt 3 Wochen nach Südostasien, machen aber Laos, Vietnam, Kambodscha und Thailand dann innerhalb dieser 3 Wochen, wenn wir ohnehin schon mal weit fliegen, wenn wir ohnehin schon mal darunter müssen und nutzen dann einfach die Gelegenheit auch aus, lassen aber auch bewusst Sachen weg und das ist dann, glaube ich, auch ein großes Geheimnis dabei, die Kunst des Weglassens, sowohl beim Gepäck, da kommen wir vielleicht nochmal drauf zu, dass wir echt mal mit Handgepäck reisen, aber auch, man muss sich nicht jeden Tempel angeguckt haben, man muss auch nicht jedes Gebäude gesehen haben, um ein Land zu verstehen. Für uns ist dann eher wichtig, Zeit an Orten zu verbringen, wo ganz, ganz viele Leute auch sind, die von dort kommen. Darum versuchen wir häufig auch, ich sag mal, Hostels, Hotels zu meiden und schlafen dann wirklich bei Privatpersonen. Ja, indem wir dann abends uns mal irgendwo, ja, auf dem Balkan hat das super funktioniert. Da geht man abends einfach mal in eine Kneipe, wo viele Leute nach der Arbeit hingehen, da sieht man dann schon relativ schnell und dann fragt man mal, ob irgendjemand ein Gästezimmer hat. Uns ist auch klar, dass das natürlich als 2 junge Männer ein bisschen einfacher ist, als wenn man da alleine unterwegs ist oder vielleicht auch als Mädel, aber dabei sind wir eigentlich immer in die besten Gespräche gekommen und haben halt auch Sachen kennengelernt, die ja, entsprechend dann. Irgendwas knattert jetzt hier bei mir. Ja, das ist der Regen. Der Regen knattert hier auf die Scheibe. Das hört man vielleicht bei euch. Ist dann vielleicht besser, als wenn man, oder man lernt viel, viel mehr, als wenn man halt unter sich Reisenden vielleicht bleibt. Und das ist halt so ein bisschen unser Versuch. Und damit schaffen wir es dann halt auch vielleicht dann in der Woche so ein Land zu entdecken, auf eine Art und Weise, wie man sonst vielleicht 3 oder 4 Wochen dort verbringen müsste.
Und wie ist es mit dem Thema Podcast? Den habt ihr euch ja vor, ich glaube, 4 Jahren auch nochmal ans Bein gebunden neben dem Job. Aber ihr geht da ja richtig auf, wenn man sich den Podcast von euch anhört. Das ist ja auch eine Leidenschaft, oder?
Jetzt können wir ja mal rechnen. Wir haben ja die 30 Urlaubstage normal und ich sage immer, so eine Podcast-Folge aufnehmen, das ist auch ein Tag Urlaub für uns. Denn wir sind wieder zurück, ob es jetzt am Strand ist oder in den Bergen irgendwo. Wir gucken vorher noch die alten Fotos an, gucken unsere Notizbücher an. Also zumindest für uns beide ist das auch noch ja, Urlaub. Und Adrian, ich sag mal so, 52 Podcast-Folgen im Jahr, nochmal 52 extra Urlaubstage. Von daher hoffen wir, dass wir dieses Urlaubsfeeling natürlich auch gerne den Hörenden noch so ein bisschen weitergeben können tatsächlich, ne?
Ja, also das kommt nochmal hinzu. Also erstmal ist es natürlich wunderbar, dass wir beide so regelmäßig sprechen. Ja, also von daher ist auch allein das schon eine Bereicherung. Ne? Wir wohnen an unterschiedlichen Orten. Christoph hat jetzt lange in Barcelona gewohnt. Ich war lange in Bremen und jetzt in Hamburg. Und einfach mal diese Distanzen dann auch irgendwo einfach komplett zu überbrücken, weil wir wirklich jede Woche mindestens einmal wegen des Podcasts sprechen, natürlich wegen der ein oder anderen Planungssache auch noch. Und ja, auf der anderen Seite, ganz ehrlich, und das hört sich jetzt gar nicht so pathetisch an, aber wir kleben ja auch eigentlich unsere ganzen Erinnerungen jetzt irgendwie in ein digitales Fotoalbum oder ein gesprochenes Fotoalbum und hinterlassen damit natürlich auch für uns selber mal irgendwie was. Also diese Reisen alle dokumentiert zu wissen, jetzt so, wenn ich mal als alter Mann irgendwo in einem Schaukelstuhl sitze, halte ich für nicht so ganz unattraktiven Gedanken, auch wenn der natürlich sehr, 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 sehr selfish ist, ja, aber ja, und dazu kommt natürlich, wir haben ja gesagt, wenn 50 Leute das hören, machen wir immer weiter. Das ist uns dann ein bisschen aus den Händen geglitten im Positiven am Anfang. Aber wenn man dann Zuschriften bekommt und diese Motivation dann auch nochmal bekommt, dann, dass einfach Leute das mögen und denen das gefällt, die eine gute Zeit haben, ist auch eine Sache, die einen dann wieder, um diesen Bogen auch zu schließen, halt glücklich macht. Ne? Und natürlich ist das Glück, wenn jemand sagt, hey, danke, ich habe jetzt vor meiner Reise euren Bangkok-Podcast gehört und habe da 2, 3 Sachen von rausgenommen, hatte da eine gute Zeit. Ja, das ist Balsam, ne?
Hat es euch denn nicht gereizt, so diesen Reiseblogger-Lifestyle, der bei Instagram hoch und runter gejubelt wird, komplett zu leben?
Ja, man muss dazu sagen, dieses Reisen, was wir machen, war immer was Besonderes für uns in unserem Leben jetzt. Wir sind jetzt Mitte 30, soll es auch immer bleiben. Denn ich glaube, ich vermute, wenn man das wirklich täglich machen muss, in Anführungszeichen, geht dieser Zauber irgendwann flöten. Wir beide freuen uns immer noch wie ein Kind, wenn wir irgendwo in den Nachtzug steigen und wissen, nächsten Morgen wachen wir irgendwo ganz woanders, im ganz anderen Land möglicherweise auch auf, weil es ist immer noch ein absoluter Zauber für uns. Wir haben da Riesenspaß. Ich glaube, wenn man weiß, oh, du musst jetzt schon wieder den nächsten Nachtzug testen, du musst da was machen, ich glaube, da würden wir irgendwann so ein bisschen den Spaß verlieren. Ich glaube, man hört das ja im Podcast, man liest es im Buch. Dieser Spaß ist für uns immer so ein bisschen der Antrieb und das ganz Wichtige tatsächlich auch.
Ja, und dazu kommt, wir lieben unsere Jobs, ja, also wir arbeiten auch sehr, sehr gerne und dann diese Reise Tätigkeit auch ein bisschen als Ausbruch aus dem normalen Leben zu haben, ist halt das Schöne daran. Das ist so ein bisschen, ich habe das mit Jahreszeiten damals gelernt. Ich habe im Auslandssemester in Kalifornien gemacht und hatte auf einmal 8 Monate am Stück gutes Wetter. Ich hatte 8 Monate lang einfach nichts anderes außer warmem Sommerwetter und sehr warmem Sommerwetter. Und da habe ich für mich gemerkt, so hey, wenn du einfach keine Jahreszeiten hast, wenn sich hier grundsätzlich an den Umständen nichts ändert, dann freust du dich halt jeden Tag ein bisschen weniger auf das Selbstverständliche. Und wenn das Reisen, unterwegs sein für dich selbstverständlich ist, dann ist es natürlich auch ein Faktor, der ja vielleicht auch seinen Zauber und seine Magie so ein bisschen verliert. Und jetzt weiß ich, okay, für dieses Jahr sind die 30 Urlaubstage weg. Am 1. Januar gibt es wieder einen neuen Rucksack mit 30 Tagen. Was können wir denn damit Tolles machen? Und wenn wir dann irgendwie, ich weiß, im Januar gehe ich Skifahren zum Beispiel. Das ist aber für mich was ganz, ganz Besonderes, weil ich mir dann ja, einen Tag Urlaub nehme, um dann irgendwie Donnerstagabend nach München zu fahren, bin 3 Tage in den Alpen, fahre Ski, da freue ich mich richtig drauf. Auf der anderen Seite wäre das mein Job, wäre ich jetzt schon 3-mal Skifahren gewesen, wüsste, es kommt noch ein 5. Mal. Ja, und so freue ich mich riesig drauf auf das, was da kommt und ich glaube, Christoph ist genau das Gleiche, da der Fall einfach diese Magie, diesen Zauber behält, dadurch, dass man es nicht jeden Tag hat.
Und natürlich wollten wir uns auch ein bisschen beweisen. Ey, wir wollten zeigen, okay, es kann natürlich auch gehen, wenn du einen Job hast mit den 30 Urlaubstagen. Das muss doch irgendwie möglich sein. Ne? Klar, die ganzen Influencer, wie sie alle heißen, die irgendwo auf Bali auf der Hängematte liegen, ja, die haben ein schönes Leben. Aber wir wollten sagen, ey, das geht doch so. Ne? Und von daher war das immer so ein bisschen unser Ziel. Und ich glaube auch in der Bewertung bei einem großen Versandhaus zu dem Buch hat auch jemand geschrieben, ey, super Buch. Aber die ewigen Seitenhiebe auf diese Influencer hättet ihr euch sparen können und so weiter. Das war glaube ich, einer von denen, der
es gesehen hat. Ja, man muss ja dazu sagen, das ist ja auch alles fein, dass es das gibt. Ne? Und jeder soll das auch und jeder soll das auch so machen, wie sie oder er möchte. Von daher da überhaupt kein böses Blut oder so. Aber wir sind da auch so ein bisschen aus Versehen reingeraten. Also dass das so ein bisschen unser USP ist, das haben wir auch erst gemerkt, nachdem Leute uns gesagt haben, hey Mensch, ich finde das super, weil das kann ich ja nachmachen. Ich habe ja auch 30 Urlaubstage und ich möchte jetzt nicht morgen mein ganzes Leben umkrempeln und die alles liegen lassen, weil ich mache ja große Teile davon auch gerne, mag meine Kolleginnen und Kollegen. Von daher, ja, ist das sicherlich beides auch irgendwo fein. Für uns wäre es so, glaube ich, kein Modell, mit dem wir eine Menge Spaß hätten und es wäre auch fast ein bisschen zu wenig Arbeit. Ne? Wir müssen ja auch unsere 60, 70 Stunden, Christoph, die Woche brauchen wir ja auch, damit wir überhaupt schlafen gehen können.
Ja, ist aber interessant, weil als ich damals mit dem Podcasten angefangen habe, 2015, da habe ich noch auf dem Weg zur Arbeit nach Hamburg, habe ich dann immer Podcasts vorbereitet, Podcasts geschnitten und das waren immer 3 Stunden am Tag. Dann habe ich nach der Arbeit noch Interviews geführt. Das kann ich heute nicht mehr machen. Also ich muss jetzt auch ein bisschen eindampfen.
Ja, und das ist halt auch so ein bisschen das Riesenglück, was wir haben im Setup. Ne? Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Podcast-Seite reingehen. Wir haben natürlich ein wahnsinnig einfaches Setup. Wir kennen uns seit über 20 Jahren. Wir sprechen seit über 20 Jahren miteinander. Und dementsprechend ist natürlich auch so eine Podcast-Folge für uns beide sehr, sehr schnell zu machen. Wir müssen sehr wenig recherchieren, weil wie sieht das bei uns aus? Christoph und ich überlegen uns, was nehmen wir heute auf? Dann gucken wir in unsere Fotos rein, gucken, was haben wir denn damals, ich weiß nicht, in den Niederlanden erlebt, wenn wir eine Niederlande-Folge machen. Uns fallen da gleich 4, 5 lustige Geschichten ein auf Basis unserer Fotos. So, und dann sitzen wir dann abends, haben unsere Grundstruktur und erzählen uns von den Sachen, die wir bereits erlebt haben. Und dadurch, während wir das machen, fallen uns wieder 3, 4 lustige Sachen ein, die nur aus dem Gespräch kommen. Und von daher ist natürlich dieses Setup für uns auch sehr, sehr dankbar. Die Podcast-Folgen sind 20 bis 40 Minuten lang. Das ist ja auch nochmal eine dankbare Länge. Würden wir jetzt wirklich, wenn wir viel mit Gästen arbeiten, so wie du das machst, mit Vorbereitung, Terminfindung und so weiter, ist natürlich viel, 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 viel mehr Arbeit noch als ja wir beide, die sich dann einfach mal eben zurufen, wie sieht's aus in einer Stunde, hast du eine halbe Stunde Zeit, dann können wir das besprechen und dann geht's los. Ja.
Das heißt, ihr seid aber wirklich sehr spontan.
Müssen wir sein.
Das ist, ja, ich glaube, von daher. Aber es macht auch diese Leichtigkeit aus, ne? Wenn wir wirklich jetzt recherchieren würden, hat jetzt dieses Café, was wir mal empfohlen haben, wirklich noch auf, dann guckst du da, das machen wir nicht. Wir sagen, hey, wir waren mal in diesem Café, vielleicht gibt's das noch da, diese Ecke ist schön für euch. Wir geben ja nie genaue Tipps oder so Hoteltipps, sagen wir es nicht. Deshalb ist das alles ein bisschen, ja, mal zum Reinschnuppern. Ist jetzt Beispiel Niederlande oder ist Beispiel Bangkok irgendwas für mich? Möchte ich da mal hinfahren? Und wenn man natürlich noch mehr erfahren möchte, dann geht man natürlich selber in die Recherche, sei es in irgendwelchen Blogs, YouTube-Videos. Das kann man natürlich dann alles selber in die Hand nehmen, aber wir sind so ein bisschen vielleicht der erste Türöffner da, ob ein Land oder ein Ziel vielleicht für jemanden interessant ist.
Das ist genau die Essenz. Und das ist vielleicht manchmal so das, wo der eine oder andere sagt, Mensch, oh, da hätte ich aber vielleicht noch mehr Informationen erwartet. Also unser Ziel ist es wirklich, dir dann in diesen 20 bis 40 Minuten das Gefühl zu geben oder dir einen Eindruck zu vermitteln. Ist das eines von den Orten oder einer der Orte, ein Land, an die ich gerne mal reisen würde oder eben nicht? Darum laden wir es halt auch sehr, sehr stark mit unseren Erfahrungen auf. Weniger mit, hey, schaut euch das an, schaut euch das an, schaut euch das an. Sondern, hey, das könnt ihr dort erleben. Das sind die Rahmenbedingungen. Wenn ihr selber hinfahrt, erlebt eure eigene Reise. Oder wenn ihr das Gefühl habt, ah, das wird euch vielleicht nicht so gut passen, weil, ich weiß nicht, im Dschungel in der Hängematte zu schlafen, ist vielleicht nicht euer Ding, ja, und ja, dann fährst du eben nicht hin und diese Einschätzung geben wir und danach kann halt auch der Lonely Planet dann sein Werk vollrichten, weil wenn es dann wirklich um die Details geht, das haben dann schon Leute wahnsinnig gut und wahnsinnig detailliert aufgeschrieben, zum Beispiel beim Lonely Planet, es gibt viele andere gute Reiseführer noch, aber ja, so als Beispiel, dann kommen die daran und da kann man dann wirklich en Detail sehen, welches Kaffee den besten Espresso hat.
Okay. Ich habe ja zuerst euer Buch bekommen, habe das gelesen und erst danach in den Podcast reingehört. Und ich muss wirklich sagen, ich finde ihn klasse, ich finde ihn authentisch und auch total spannend, weil ihr das sehr abwechslungsreich gestaltet und durch die Orte hat ja jede Folge dann auch nochmal so einen anderen Schwerpunkt. Wie seid ihr denn damals auf die Idee gekommen, überhaupt einen Podcast zu starten?
Wir haben ja erzählt, wir kennen uns ja seit Schulzeiten schon ewig, jetzt Mitte 35. Machen also schon jahrelang was zusammen und logischerweise auch reisen zusammen. Und wenn wir dann immer hier zurück ins Weserbergland kamen, nach Südniedersachsen und diese ganzen Geschichten, die verrückt, skurril, wie sie nun mal sind und waren, immer wieder erzählt haben, waren immer die Freunde dabei. Und ein Freund sagte, ey, ich habe diese Geschichten das fünfte, sechste Mal jetzt gehört hier auf einer Party. Sprecht es doch mal bitte in die Tüte, damit ich es mir auch noch zu Hause anhören kann. So, okay. Das war ebenfalls auf so einer Party und wir, bierselig wie wir waren, gesagt, jo, das machen wir nächsten Morgen, haben wir angefangen. Tatsächlich mehr oder weniger auch Spaß, weil Adrian sagte vorhin, wenn uns 50 Leute zuhören, dann machen wir weiter tatsächlich.
Und das ist jetzt, es ist eine besondere Zeit, weil ich glaube, so ungefähr jetzt im Kalender, Christoph, haben wir bei meinen Eltern irgendwie auf der Diele zusammengesessen und versucht, was erzählt man eigentlich in so einem Podcast und was kommt am Ende bei raus und sind einfach mal losgelaufen. Das war damals auch noch eine sehr, sehr dankbare Zeit, muss man sagen. Also das Timing war auch ein bisschen auf unserer Glücksseite. Das war Ende 2018, Anfang 2019. Da war jetzt die Podcast-Landschaft war da schon, ja, war da noch ein bisschen kleiner und ein bisschen weniger getrieben eigentlich durch große Labels, sondern wirklich von Leuten, die gute Ideen hatten und dann da, ich sag mal, ihre Räume kreiert haben, in denen sie über Dinge gesprochen haben, die sonst in anderen Medien nicht möglich waren. Und da haben wir halt dann auch aus Versehen, sage ich ganz ehrlich, unseren Platz gefunden. Da ist jetzt nichts groß mit Planung gelaufen, wir haben einfach losgelegt und was Christoph gerade sagte, ja, das ist wirklich die Geschichte. Und der Kollege muss es sich jetzt auch immer noch anhören, der kriegt dann immer noch mal die Bitte, das zu bewerten. Aber ja, das war dann so der Weg zum Podcast. Und letzter Satz dazu, natürlich dadurch, dass wir an verschiedenen Orten arbeiten, ist dieses Medium-Podcast-Audio natürlich für uns mega easy, weil wir können beide in unterschiedlichen Räumen sitzen, besprechen beide eine Tonspur bei uns auf dem Computer, schicken uns die gegenseitig zu und dann wird die zusammengeschnitten. Alles, was auf Video basiert, ist da sicherlich schon ein bisschen schwieriger. Und ja, sabbeln können wir, Christoph, ne? Das haben wir irgendwie.
Wir haben ja auch Podcast-Gesichter, sagen wir immer, ne?
Keine du sagst immer Postkartengesicht. Darum habe ich mich auch gerade versprochen. Postkartengesicht sagst du immer.
Ja. Ja, aber Reisepodcasts gibt es ja mittlerweile auch sehr viele. Aber der Unterschied zu euch ist dann auch nochmal, ihr geht ja jetzt auch nochmal auf Tour mit eurem Programm. Und das kann ja auch nicht jeder Reisepodcaster von sich behaupten.
Ja, das haben wir vor Corona mal gestartet, so ein bisschen testweise, dass man sagt, okay, klar, im Podcast versuchen wir zwar immer Bilder zu übertragen über das Mikrofon, aber wie es am Ende aussieht, natürlich schwierig. Und dann haben wir wirklich angefangen, unsere besten Fotos und Videos zusammenzuschneiden und das wirklich in einer Art Wohnzimmeratmosphäre vorzutragen. Es ist gar nicht so ein Live-Podcast, wie man das vielleicht kennt, was jetzt viele machen. Es ist schon fast eher eine Show, so ein bisschen Comedy, weil es geht uns immer was schief. Wir treffen immer skurrile Leute. Also von da ist es, glaube ich, ein sehr unterhaltsamer Reiseabend.
Ja, darum haben wir es ja auch Reiseshow genannt, ne? Also es ist medial auch völlig aufgeladen. Es gibt Musik, es gibt Videos, es gibt Bilder. Die einzige Möglichkeit, das alles halt auch mal zusammenzusehen. Und wir haben uns da wirklich darauf fokussiert, dann was zusammenzubauen, was auch wirklich die außergewöhnlichen Dinge dann entsprechend so ein bisschen zusammenbringt und nochmal so ein paar Highlights setzt und auch ein bisschen über den Podcast vielleicht hinausgeht. Haben da riesen Glück gehabt, dass wir da mit guten Leuten zusammenarbeiten durften oder bis jetzt dürfen, die das alles auch ein bisschen organisiert haben und da entsprechend den Rahmen geschaffen haben. Und da sind ja auch wirklich jetzt ein paar Orte dabei, die relativ groß sind. Darum haben wir das auch aus den Händen ausnahmsweise mal gegeben, wo wir sonst alles selber machen, vom Schnitt bis hin zur Abgabe. Ist ja sonst eigentlich alles immer bei uns selber aus den eigenen Händen gemacht. Ein bisschen zur Steuererklärung. Ist es für uns jetzt ein Abenteuer, das jetzt stattfindet und wir freuen uns riesig drauf. Und ja, die ersten Tests, wir haben die Show ja vorher auch ein paar Mal gespielt, auch in kleinerem Rahmen haben die mal das erste Mal 2019, kurz vor Corona, bei uns in der Heimat im Kino gespielt, vor knapp 250 Leuten. Und seitdem sind wir halt gefesselt, dass wir das auch ein bisschen auf die Bühne bringen möchten, weil es eben ja für uns so schön ist, das zu sehen. Und wir sehen halt auch Gesichter dabei. Das ist ja nochmal ein Riesenunterschied zum Podcast. Man kriegt dieses Feedback, hat mir gefallen, hat mir nicht gefallen, direkt. Und viele Leute, die uns gern hören, mit denen wir auch regelmäßig irgendwie in Kontakt stehen über die Socials, die trifft man dann alle mal und trinkt mit denen hinterher mal ein Bierchen. Da freuen wir uns schon riesig drauf, die Leute alle mal zu sehen. Und von daher mal gucken, wie es wird. Wir sind wahnsinnig gespannt.
Wie viel Mut gehört denn für euch dazu, diese Reisen im Schnelldurchgang zu machen? Ihr habt ja immer wieder so Erlebnisse, die ihr vorher nicht hattet, so wie dieser Gefängnisaufenthalt in Mexiko. Das sind ja auch neue Sachen. Findet ihr das mutig, diese Reisen im Schnelldurchlauf zu machen, oder geht ihr da ganz entspannt ran?
Ich glaube, so eine gewisse Portion Mut gehört schon dazu. Denn wenn man mal guckt, wo wir überall waren, das war jetzt nicht nur die Playa de Palma in Mallorca, wo man wirklich Deutsch spricht und einen mit offenen Armen empfängt. Da waren Länder dabei, wo ich sagen würde, im Nachhinein, ach Herr Jemine, warum haben wir das
gemacht? Mit Open Arms empfanden.
Ja, mit Open Arms, die dann wieder wegbringen. Nein, sei es das Visum, sei es die Sprache, sei es die Schriftzeichen, aber sei es natürlich auch, wie mit unserem ja norddeutschen Aussehen irgendwo dann aufzutauchen da. Also klar, gehörte da so ein bisschen Mut dazu. Ich denke, da hat dann so Nicaragua die Ecke. Das war schon sportlich, würde ich mal sagen. Also müssen wir vielleicht heute nicht mehr so machen.
Ja, vor allem aber dieses, also ich sag mal so, Christoph, 100% recht. Wenn ich an diesem Thema Mut beim Reisen alleine so meine persönliche Entwicklung sehe, ne? Also Christoph ist der deutlich gelassenere von uns beiden, ja, in solchen Situationen. Und ich bin jemand, der sehr, sehr schnell, wenn die Kontrolle nicht mehr für mich ersichtlich ist, zumindest nicht wer sie hat, werde ich schnell nervös. Und dieses Level, wo das bei mir anfängt, dass ich nervös werde, weil ich nicht genau weiß, wie das hier weitergeht, hat sich enorm verschoben zu, ach, das wird schon irgendwie werden, es ist immer schon irgendwie gut gegangen. Und solange Christoph nicht nervös wird, bin ich eigentlich relativ ruhig auf allen Ecken der Welt. Weil erst wenn er nervös ist, wie beim Flugzeug so ein bisschen, wenn sich die Stewardessen hinsetzen, ja, oder die Stewards, dann wird es gleich unruhig. Aber solange die noch rumlaufen und den Service machen, ist alles gut. Ja, von daher viel dabei gelernt. Und ich sag mal, früher hat so ein Land wie Thailand, wenn ich da, ich weiß nicht, meine erste Thailand-Reise in den frühen 2010er Jahren irgendwann, was ich da mitgenommen habe. Also ich habe meine Packliste noch. Ich muss die Erwartung gehabt haben, dort hat man weder Strom noch Licht. Das sei alles noch nicht erfunden. Also ich habe irgendwie 3 Powerbanks mitgenommen und heute fliege ich mit Christoph im Turnbeutel dahin. Ne? Also das ist halt einfach mal so ein bisschen, beschreibt diese Entwicklung nochmal ganz gut. Aber ja, Angst und Mut sind sicherlich wichtig, seine Komfortzone da ein Stück zu verlassen und Neues zu entdecken. Weil nur da, wo man ein bisschen mutig sein muss, entdeckt man meistens auch neue Sachen. Das ist leider bei vielen Sachen so. Es kann aber überall sein, im Job, bei Freundschaften, aber natürlich auch beim Reisen.
Ja, für mich ist ja persönlich so der größte Ansporn auf Reisen der Sprung aus der Komfortzone. Wenn wir jetzt beim Beispiel Thailand bleiben, ich war 2018 das erste Mal in Thailand und war da eine Woche auf Koh Samui auf so einer Airbnb-Hütte auf dem Berg. Kein Taxifahrer wollte hochfahren und das fing am zweiten Tag an zu schütten und hat dann die ganze Woche eigentlich nicht mehr aufgehört. Einmal kurz, da konnte ich mir Lebensmittel holen, aber ich hatte dann wirklich an einem Tag nur noch eine Flasche Wasser im Kühlschrank, ansonsten nichts und dann hat zum Glück der Regen aufgehört, aber das ist halt raus aus der Komfortzone und Neues erleben und auch so ein bisschen über sich selbst hinauswachsen. Ist es bei euch jetzt nach wie vor nach 120 bereisten Ländern auch noch so?
Also Koh Samui, kann ich das mal sagen, habe ich mal im Krankenhaus gesessen, weil ich meinen Kumpel auf der Fläche von einem Pickup dahin habe fahren lassen, weil er mit dem Roller auf die Nase gefallen ist. Von daher,
gut, war aber nicht ich, das war ein anderer Kumpel. Ne?
Warst nicht du. Sagen, ja. Warst zum Glück nicht du, aber dem geht's wieder gut. Ja? Der fährt weiterhin mit uns auf Reisen. Von daher, ja, hast du da schon ein Ziel, wo du wirklich die Komfortzone verlässt? Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, ja, meine Komfortzone ist dann auch häufig nochmal überschritten, weil es geht ja nicht mal immer um Orte, die herausfordernd sein müssen auf dem Papier. Manchmal sind ja auch schon große Herausforderungen, wenn man irgendwo in den Bergen ist und einfach mit sich selber mal alleine ist. Das ist ja auch schon eine Komfortzone, die man irgendwo dann verlässt, wenn man es gewohnt ist, Leute um sich rum zu haben. Ich habe mal einen wahnsinnig spannenden Vortrag von Reinhold Messner gehört. Der hat das beschrieben, warum er auf den Mount Everest geklettert ist und diese ganzen hohen Berge, weil er eben genau das gesucht hat, diesen Ort, an dem er auf jeden Fall nicht bleiben kann. Er geht an einen Ort, an dem für ihn wirklich alles so ist, dass er sich dann nicht wohlfühlt. Ja, darum ist er hoch und schnell wieder runter. Aber der Moment zurückzukommen und dann darauf zurückzublicken, war wahnsinnig erfüllend und wahnsinnig gut. Und irgendwann ist er natürlich dann auch ohne Sauerstoffflasche da hochgekommen. Ja, also diese Komfortzone hat er immer weiter verschoben.
Auch mit dem Turnbeutel dann wahrscheinlich.
Genau, mit dem Turnbeutel, ja, exakt. Und mit Flipflops. Aber ja, von daher, wir führen die jeden Tag. Und ich verlasse jeden Tag, glaube ich, noch, wenn ich auch auf einer Geschäftsreise oder sowas bin, meine Komfortzone in einer gewissen Art und Weise. Was aber für uns, glaube ich, wichtig ist, ist, dieses Komfortzonenplan findet tatsächlich auch in unserer Reiseplanung statt. Und nochmal ein Beispiel zu nennen, Asien. Bei uns in der Show beschreiben wir, wie wir spielen, Asien von Level zu Level. Weil du kannst das falsch rum machen, indem du dir viele, viele tolle Komfortzonenausbrüche verbaust. Wenn du zum Beispiel als erstes Land nach Myanmar fährst, dann schockt dich das einmal richtig. Wenn du danach aber dann zum Beispiel nach Taiwan fährst, schockt dich das nicht mehr so. Das ist wie, als wenn man im Heidepark Soltau zuerst auf die größte Achterbahn geht. Also ich würde das immer vorsichtig aufbauen, weil wenn man die erste Südostasien- oder Asienreise macht und man fliegt nach Taiwan, da funktioniert alles, die Busse sind pünktlicher als zu Hause. Aber du hast ein paar Sachen, die erfordern dich heraus. Und wenn du das gut einteilst und sinnvoll einteilst, dann kannst du dir diese ganzen Kulturschocks, Ausbrüche aus der Komfortzone genau so ein bisschen einplanen und lernst dabei eine ganze Menge und das ist für mich ehrlicherweise der große Reiz des Reisens, genau wie du gerade gesagt hast.
Um nochmal auf deine 120 Länder zu kommen, dass du sagst, klar, wir haben schon viel bereist. Ja. Wir waren kurzfristig erst in Indien, wo man sagt, klar, da erwartet man schon ganz was Verrücktes, den Sprung aus der Komfortzone. Aber dass es dann wirklich so ist, das ist, glaube ich, ein Land wie kein anderes Land auf dieser Welt, ein absoluter Wahnsinn. Auch wenn man schon wirklich viel gesehen hat, das schockt einen dann doch nochmal, aber im Positiven. Also man ist klar ganz woanders irgendwo gelandet, also ganz, ganz fantastisches Land, nochmal auch dieses Beispiel mit den 120 Ländern zu geben. Irgendwo taucht immer nochmal wieder ein Land auf, wo man sagt, boah, das hätte ich jetzt nicht erwartet, so, ne, tatsächlich.
Mhm. Welche Länder haben euch denn am meisten herausgefordert? Nicaragua habt ihr eben schon gesagt. Was gab's denn noch für Länder?
Ich glaube immer erstmal, was ich vorhin sagte, mit Sprache und Schriftzeichen ist natürlich immer so eine Sache. Wenn das Englisch irgendwann aufhört, dann wird das natürlich schon bunt. Ich sag mal so China irgendwo in den Vororten und auf dem Land, das war schon sehr, sehr sportlich. Aber sowas Turkmenistan, die ganze Stan-Ecke da, weil auch da natürlich wenig Englisch war, ist eine Herausforderung. Aber am Ende geht das immer wieder gut. Mit Händen, Füßen macht das schon großen Spaß, da irgendwie durchzukommen. Und meistens sind die Leute auch wirklich sehr, sehr freundlich und freuen sich auch, wenn man natürlich als Gast ja ein bisschen Respekt zeigt noch, sei es vor der Kultur, sei es vor dem Land, ist man da immer sehr, sehr willkommen und immer sehr hilfsbereit, Armen entgegengekommen tatsächlich.
Ja, Christoph, jetzt aber auch die großen Schuhe natürlich hingestellt. Ne? So Turkmenistan zum Beispiel, das ist, ich würde mal sagen, in der Reihenfolge, wenn man anfängt zu reisen, hat man ein Land, Turkmenistan würde ich jetzt nicht in die ersten 12 packen, ja, wo man hinfährt. Ja, also ist einfach auch ein großes Paar Schuhe. Ich hatte das erste Mal, Christoph, und du wirst dich dran erinnern, das war auf dem Balkan. So, das ist gar nicht so weit weg, aber einfach dieser Fakt, wir kommen da hin und es gab überall Busse, die uns überall hinbringen sollten, aber es gab keine Busfahrpläne. Und dann sagte uns einfach irgendwie die Verkäuferin in einem kleinen Laden, der Bus fährt da vorne. Und du fragst, wann fährt er denn? Zweimal am Tag. Aber wann? Ja, zweimal am Tag. So. Und dann stellte man sich dahin, einer blieb immer da in der Erwartung, dass irgendwann ein Bus kam. Und das auszuhalten und zu verstehen, dass man jetzt einfach darauf vertraut, dass der wirklich zweimal am Tag kommt, aber dass hier nicht so funktioniert wie zu Hause und dass man sich jetzt noch 5 Stunden lang darüber aufregen kann, dass das nicht funktioniert oder dass es nicht so ist. Oder man nimmt jetzt einfach das Spiel so an, wie es ist und dann macht man das eben. Das hat mich früher wirklich, also mental massiv herausgefordert, das zu akzeptieren, dass ich jetzt nicht weiß, ob der wirklich kommt, aber mir klarzumachen, in 3 Stunden weißt du es. Ja? Und dann, naja.
Aber das ist doch so typisch deutsches Verhalten, oder?
Absolut. Darum, wir haben wirklich viele, viele Folgen auch immer mit drin, den sogenannten Allmann-Faktor, wo wir so ein bisschen bewerten, wie viele Deutsche trifft man vor Ort, was ja immer so ein Indikator von ist, auch in dem Falle, wie sicher oder wie groß ist der Sprung aus der Komfortzone hier wirklich. Und wenn man jetzt mal sowas nimmt, wie zum Beispiel Länder, die schon sehr futuristisch wirken, wie zum Beispiel, nehmen wir mal Koh Samui oder nehmen wir Koh Tao, irgendeine Insel in Thailand, man trifft sehr viele Deutsche, das gibt dann aber schon mal das Gefühl, okay, da kannst du eigentlich auch entspannt hin oder Bali, ja, das gibt ja schon eine gewisse Sicherheit. Wenn man dann aber irgendwie im Norden von Myanmar ist, dann merkt man schon, die Allmann-Quote geht deutlich runter. Man hat hier schon ein bisschen besondereren Ort für sich am Ende des Tages entdeckt. Und das ist dann natürlich auch deutlich herausfordernder schon mal als dann manch anderes Land. Und ja, wir Deutsche sind nicht die einfachsten Reisenden, glaube ich. Und das haben wir auf der Welt auch überall gehört. So als Touristinnen und Touristen haben wir schon so ein paar Eigenarten, die auch alle kennen. Wir sind überall sehr hoch angesehen. Das ist auch ein Teil von Glück, muss ich sagen, weil wenn du wohin kommst als Deutscher, das Ansehen ist halt ehrlicherweise überall sehr, sehr hoch. Ja, es weiß auch jeder, spätestens beim Trinkgeld haben wir so unsere Eigenarten, ja, die uns dann auch signifikant von den Amerikanern zum Beispiel unterscheiden. Aber das ist dann so ein bisschen die Erfahrung, die man global mit dem Allmann-Faktor macht.
Christoph, welche Länder waren denn für dich beispielsweise eher langweilig?
Ja, langweilig, schweres, böses Wort, nee. Also so richtig langweilig, glaube ich, war uns nie, wenn wir mal so überlegen, boah, ich gehe mal so Richtung Emirate, so Dubai die Ecke, das ist nämlich, da ist halt wirklich keine Überraschung drin. Es ist wirklich alles so, wie man es erwartet, wirklich nichts Cooles dabei. Es ist alles ja neu gebaut, kaum Kultur, so ein bisschen, das war für uns so die Sache zu sagen, ey, müssen wir hier wirklich nochmal wieder hin? Das war so die Frage. Also langweilig, klar, es ist aufregend, wenn man vor diesem riesigen Bush-Adapter steht, aber trotzdem, also ich glaube, das war so ein Punkt, wo wir sagten, ach, wenn es nicht sein muss, müssen wir hier nicht nochmal wieder hin, ne?
Und Christoph hat ein gutes Stichwort genannt. Ich glaube, für uns ist, wenn mir das Wort langweilig ist, glaube ich, viel zu hart, wie Christoph richtig sagte, aber vorhersehbar. Und wir haben eigentlich immer die schönsten Reisen gemacht an Orten, wo wir völlig andere Erwartungen vorher hatten, als wir dann vor Ort vorgefunden haben. Und das ist eigentlich auch immer so die Kategorie. Wir werden ja richtig häufig gefragt, was war denn das schönste Land, wo man unbedingt mal hin muss? Das ist eine wahnsinnig schwierige Frage. Wir sagen aber, wir nennen gerne die Länder, die uns am meisten overwhelmed oder underwhelmed haben vielleicht, wo wir gesagt haben, okay, zum Beispiel die Ukraine, wenn du da reinkamst, wir waren 2016, glaube ich, dort, und wir kamen aus Rumänien rein und wir haben halt erwartet, okay, jetzt kommst du aus der EU, jetzt geht's in die Ukraine, jetzt musst du ein bisschen gucken, wie kommst du hier klar? Und wir kamen einfach in ein Land, wo es für uns war, als hätten wir irgendwie, keine Ahnung, 2 Stunden Busfahrt nach Hause. Alles hat funktioniert, alles hat geklappt, überall mit offenen Armen Empfang, alle Logistik hat funktioniert, da gab es auch Busfahrpläne, die es an manchen Orten nicht gab. Und es hat einfach bis von Izmail, die Schwarzmeer Küste bis hoch nach Tschernobyl hat alles super funktioniert, alles war super easy und super nett und alles super hell und super leuchtend. Von daher, das war so ein Land, das uns damals schon, und das haben wir auch damals in der Folge, das hat jetzt gar nichts mit den jetzigen Umständen zu tun, schon gesagt, dass es einfach wahnsinnig überrascht hat, was wir da vorgefunden haben. Und darum sind das so Länder, die halt mega abgeliefert haben, wenn man so möchte, in unserer Welt, weil man das einfach überhaupt nicht erwartet hat.
Jetzt ist es ja so, in Deutschland kommt in immer mehr Unternehmen das Thema Sabbatical deutlich mehr so in den Vordergrund. Was haltet ihr von sowas wie dem Sabbatical?
Ist natürlich erstmal ein interessanter Ansatz. Da kann Adrian noch ein bisschen was genauer zu erzählen, denn als Geschäftsführer sieht man das vielleicht nochmal ein bisschen anders als ich jetzt, der wirklich nur in Anführungszeichen Arbeitnehmer ist. Aber trotzdem, also für uns kam das nie in Frage, weil es gibt ja immer diese Person, entweder bist du wirklich ein richtig fleißiger Malocher, bist ja den ganzen Tag am Arbeiten und machst dann ein bisschen, liegst dann zu Hause im Bett deine Urlaubstage. Oder du bist halt einer von diesen coolen Urlaubenden, die ja wirklich am Strand liegen. Und wir haben dann versucht, es muss doch auch möglich sein, das beides zu machen. Also man muss Spaß am Job haben, man muss da was schaffen können, aber man will auch im Urlaub was schaffen. Also Sabbatical war für uns nie die Wahl, weil wir halt Bock auf beide Seiten hatten. Ich kann aber auch das verstehen, da wird Adrian vielleicht noch ein bisschen andere Einsichten haben vielleicht tatsächlich.
Ja, ich würde das ein bisschen slicen, ne? Also ein bisschen in verschiedene Teile unterteilen. Also aus Arbeitgeberseite ist das meistens nichts, was man sich wünscht, ja, dass möglichst viele aus der Belegschaft gute, starke Kräfte dann das Unternehmen für eine Zeit verlassen. Auf der anderen Seite möchte man aber auch lieber, dass die nur ein Jahr weggeben und wiederkommen, als für immer weg zu sein, ja. Für die andere Seite kann ich das komplett verstehen. Und beim Thema Sabbatical ist das Einzige, was ich in so Gesprächen, die ich natürlich auch ab und zu mal führe darüber, immer zu bedenken gebe, man muss aufpassen, dass man mit dem Thema kein Luftschloss jagt. Ne? Also ich kenne relativ viele Leute, mindestens 50%, die nach dem Sabbatical unglücklicher wiederkamen, als sie hingefahren sind, weil man wirklich da ja denkt, Mensch, ich habe jetzt ein Jahr frei und jetzt sehe ich die ganze Welt. Und ich alleine, wenn Leute zu zweit starten, das ist dann ganz häufig in die Hose gegangen, ja, mit bester Freundin oder mit Partner, dann hat man dann halt irgendwie das Problem, dass sich das auflöst und dann muss man sich wieder neu orientieren. Gleichermaßen kenne ich aber auch Leute, die sind nie wieder zurückgekommen vom Sabbatical, die sind einfach dann da geblieben und wohnen heute noch irgendwo auf der Welt und sind mega
glücklich. Das mit der schlechten Amazon-Bewertung, glaube ich, mit dem Buch.
Ja, genau. Also man muss das sehr, sehr differenziert betrachten. Ich glaube, es gibt eine Menge Leute, für die ist das was ganz Tolles und denen hilft das auch enorm. Ich glaube, dass das für viele Leute halt aber auch ein Luftschloss ist, weil das, was man, glaube ich, hinter dieser Tür erwartet, da nicht drin ist. Aber grundsätzlich, ich meine, immer mehr Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber oder Firmen geben diese Möglichkeit und dann sollte man die auch nutzen, wenn man das für sich als richtig und wichtig empfindet. Dann Attacke und Go. Und wenn man es als Unternehmen nicht will, dann bietet man es halt nicht an. Ne? Also die Möglichkeit hat man jetzt zu sagen, nee, machen wir nicht, aber wir warten lieber gerne ein Jahr ab. Du gehst raus und kommst wieder zurück oder eben nicht. Ja, von daher muss jeder da genau seinen Weg finden. Es gibt aus meiner Sicht da kein ist gut oder ist nicht gut. Manche werden damit sehr glücklich, manche eher nicht. Und das muss man sich selber so zutrauen, diese Entscheidung für sich zu treffen.
Ja, Corona hat ja auch viele Türen geöffnet, was das angeht. Also gerade das Thema Homeoffice, da ist es jetzt in einigen Unternehmen ja auch möglich, dass man zum Beispiel europaweit arbeitet, ja, aus dem Homeoffice. Und das sind natürlich auch Sachen, die auch gut sind, um seinen Horizont mal zu erweitern, ohne dass man jetzt wochenlang auf Reisen gehen muss.
Erster Hinweis, auch wieder aus Unternehmersicht, Vorsicht bei der Steuer, ja. Also man kann nicht einfach unendlich viele Tage von irgendwo arbeiten, aber kontrolliert auch keiner. Aber es ist natürlich möglich geworden. Es ist eine Sache, die geht. Ich glaube auch, dass das immer noch die nächsten Jahre eher ein bisschen mehr werden wird in den verschiedenen Firmen, was man aus Unternehmensseite, glaube ich, aber auch nicht verpassen darf so bei der ganzen Sache. Es ist schon wichtig und auch für die Angestellten ist es sehr, sehr wichtig, sich ab und zu mal zu sehen, seine Kolleginnen und Kollegen zu kennen. Also ich glaube, so ein 100% Remote-Job, ich glaube nicht, dass es die Zukunft sein kann, dass man flexible Mobile-Tage hat und mal eine Woche aus Portugal arbeitet? Absolut. Und ich glaube, das gibt gerade in der Belegschaft so viel Empowerment und ist so toll auch als Gefühl, dass der Arbeitgeber einem vertraut. Also für mich persönlich ist es so, wenn ich einen Tag im Homeoffice arbeite, leiste ich, glaube ich, 10% mehr, alleine damit mir keiner vorwerfen kann, ich hätte da nicht irgendwie das gemacht, was ich machen soll. Von daher, ich glaube, so eine Mischung wird's machen.
Christoph, was wolltest du sagen?
Nee, dass so ein Homeoffice-Tag auch nochmal in Einzeltagen helfen kann. Wir hatten vorhin gesagt, mit diesen 30 Tagen Urlaub. Aber wenn man mal irgendwo dann in Flughafennähe wirklich mal den Tag schon verbringen kann, dass man dann am Abend gleich noch den Flug nimmt und sich dann die Nacht spart, ist man am nächsten Morgen vielleicht schon irgendwo einem exotischen Ziel. Das kann dann also auch schon mal helfen. Ne? Sonst müsste man sich nochmal einen Tag extra frei nehmen, um zum Flughafen hinzufahren, einzuchecken, das ganze Pipapo. Das könnte man mit so einem Homeoffice-Tag dann deutlich verkürzen und halt mehr aus dem eigentlichen, aus diesen wertvollen 30 Tagen dann rauszuholen.
Auch eine Form von Empowerment der 30 Tage.
Ich habe ja die Corona-Pandemie eben schon angesprochen. Jetzt habt ihr den Podcast gestartet 2019 und 2020 oder ab 2020 war das Thema Reisen dann erstmal für ein, zwei Jahre gar nicht möglich. Was habt ihr in dem Zeitraum gemacht? Wie hat das Einfluss genommen auf euren Podcast?
Erstmal mit Sims gereist, ne? Schön Sims 2000 runtergelandet und die in den Urlaub geschickt. Erstmal auf Distanz.
Da ging das noch. Aber ansonsten, wir haben es genannt, Urlaub vor der Haustür. Denn klar, Corona-Zeit mussten wir jetzt keinem erzählen, wie geil es in Guatemala ist oder wie ungeil es in Nicaragua ist. Wir haben tatsächlich wirklich unsere nähere Umgebung hier in Deutschland entdeckt, denn wir haben wirklich tolle Touren gemacht durch die verschiedensten Bundesländer. Ich glaube, wir waren in jedem Bundesland, aber auch dann, wenn es...
Ich würde sogar sagen, wir waren in jeder Stadt über 80.000 Einwohner. Ich würde die Wette
machen. Das könnte auch sogar sein, tatsächlich. Aber auch unsere Nachbarländer noch ein bisschen genauer zu entdecken, sowas wie Dänemark oder Polen. Wir sind seit vielen, vielen Jahren natürlich große Polen-Fans. Aber das mal zu sehen, dass man nicht viele, viele tausend Kilometer im Flugzeug sitzen muss, um das nächste große Abenteuer zu erleben, das wartet teilweise wirklich schon um die Ecke, und ich hatte es vorhin gesagt, wir sind Bergland hier, wo wir gerade sitzen. Ich sage mal so, ich glaube, wenn du zu uns mal kommst, hier wirst du nicht unterscheiden können, ob du jetzt in Norwegen im Fjord bist oder vielleicht doch nur in Südniedersachsen. Also das müssen wir nochmal, das musst du dann nochmal entscheiden.
Bierpreisen, das ist viel günstiger hier, daran erkennst du es.
Jetzt
und weniger Elche haben wir.
Aber wir haben so einen Wildpark hier, da findest du auch nochmal einen Elch, aber das ist ja genau das, ne? Also Corona war natürlich für uns erstmal ein Schocker, auch was passiert mit der ganzen Situation. Will noch jemand Podcast hören? War dann, glaube ich, ein ganz guter Moment auch für das Medium, weil auf einmal viel mehr Fokus noch darauf kam. Wir mussten uns da ein bisschen umstellen. Aber wie Christoph schon sagt, ne, ich glaube, unsere Reiseplaner, also wenn man so ein Planungsgespräch von Christoph und mir fürs Jahr 2020 irgendwie so Ende 2019 mitgehört hätte, dann wären die viele Orte hätten wenig Leute schreiben können, die wir da genannt haben, weil die so exotisch waren. Während wenn wir heute planen, wir wirklich gucken, hey, gibt's eine neue Nachtzugstrecke, wollen wir die mal mit reinbauen, können wir da unser Fahrrad mitnehmen? Wir haben mittlerweile auch zum Bikepacking gefunden bei uns, nicht nur im Podcast, sondern halt auch logischerweise in vielen, vielen Touren, die wir so von unseren Heimatorten aus machen. Also ich kenne jetzt, glaube ich, das Hamburger Umland 10-mal besser, als ich es kennengelernt hätte jemals, wenn ich nicht diese Pandemie gehabt hätte. Ne? Das war schon viel, viel als Treiber auch für lokales Reisen.
Ja, ich finde es total spannend, weil die Corona-Pandemie hat ja dafür gesorgt, also ganz am Anfang, ich glaube im März 2020 war es, dass zum Beispiel die Podcast-Zahlen bei mir komplett eingebrochen sind, von einem Tag auf den anderen. Und zwei Monate später ging es dann nur noch aufwärts und dann kamen halt die ganzen Verlage und haben angefangen, einen Podcast nach dem anderen zu machen. Und jetzt im letzten Jahr kam dann der Einbruch. Also das hatte was Gutes, aber auch was Schlechtes gleichzeitig.
Erstmal in der Corona-Zeit erstmal Schulz und Böhmermann die ganze Podcast-Zeit abgesaugt, weil sie jeden Tag gesendet haben. Die haben erstmal richtig schön den Markt organisiert, ja.
Ja. Sorry. Eine Frage, die immer wieder kommt, auch wenn ich so Reise-Podcasts mache und Leute interviewe über Reisen, ist das Thema Nachhaltigkeit. Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit für euch? Weil gerade diese Langstreckenflüge sind ja kritisch.
Ja, das wissen wir aber auch und dessen sind wir schon seit Jahren bewusst. Also wir können jetzt auch wirklich offen zugeben, wir sind da keine Vorbilder. Tatsächlich, klar, wir saßen oft im Flugzeug, wenn man über 120 Länder bereist, dann geht's manchmal nicht anders. Ne? Wir versuchen das schon einzudämmen. Wir haben da unsere Tipps und Tricks so ein bisschen. Adrian sagte vor dem Thema Asien, wenn man überlegt, zwei Wochen nach Thailand zu fliegen in diesem Fall, warum dann nicht auch nochmal Myanmar mitzunehmen? Oder warum nicht auch nochmal Vietnam mitzunehmen? Oder warum nicht noch Singapur mitzunehmen? Das kann man dann ebenfalls einbauen, ist dann vor Ort unterwegs. Nach Laos kommt man, glaube ich, sogar mit dem Nachtzug inzwischen. Das geht auch sehr, sehr gut. Also, dass man ein bisschen sich auf diese Langstreckenflüge verzichtet und dann wirklich nur einmal in diese Region reinfliegt. Wir wissen aber auch CO2-Bilanz. Ha, das ist nicht die beste hier, ne?
Ja, das wird, also, das ist halt ein Riesenthema, ne? Also, CO2 ist ja nur eins von den vielen Nachhaltigkeitsthemen. Nachhaltiger Tourismus bedeutet ja auch, gewisse Orte nicht zu overcrowden. Dazu gehört auch, dass man natürlich alles, was das Thema Müll angeht, ein bisschen mit betrachtet. Wir waren jetzt in Amerika, ich war in Restaurants, das habe ich gar nicht im Kopf gehabt, in denen es einfach mal ausschließlich Einwegbesteck gibt. Mhm. Ja, das kann man vor Ort schon auswählen, ob man in wirklich ein Einwegbesteckrestaurant geht oder nicht. Das sieht man schnell. Das sind so kleine Entscheidungen. Ich glaube, dass wir natürlich im privaten Umfeld und das, was wir sonst machen, in vielen Bereichen echt eigentlich ganz guten Abdruck haben. Also ich zum Beispiel fahre ein E-Auto, ich habe eine Bahncard 100, ich esse sehr, sehr wenig Fleisch. Also es gibt Bereiche, in denen da wirklich halt auch viel von uns selber, oder Christoph ist ähnlich aufgestellt, der hat gar kein Auto, ist noch besser als ich, aufgestellt.
Keine
ist.
Bahncard,
Deutschlandticket. Aber dementsprechend ist das natürlich eine Sache, die wichtig ist. Aber wenn wir darüber reden, wirklich auch fair zu reisen oder fair reisen, dann ist es auch wichtig, vor Ort die Wahl so zu treffen, dass man gegebenenfalls auch die richtigen Leute stärkt. Das heißt, vielleicht nicht die großen Ketten irgendwo bedienen, sondern privat unterzukommen, privat zu essen, privat zu trinken, privat Touren zu buchen, zu schauen, dass man den Impact, den man entsprechend hat, auch richtig setzt. Ja, also wenn wir jetzt sagen würden, wir machen eine Thailand-Folge und wir pushen jetzt mega den Strand, der by the beach gezeigt wurde, und sorgen dafür, dass da noch mehr Leute hinfahren, dann würden wir das nicht nachhaltig und nicht anständig machen. Und auch dieser Gedanke, immer wieder mal Ziele rauszuholen, die keiner so in der ersten, zweiten Liga, sage ich jetzt mal, vermeintlich mit drin hat in den Ideen, wo man hinfliegen kann. Und das mal in den Raum zu werfen, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und das war allein in Deutschland so. Wir waren also so Überraschung, so das Vogtland zum Beispiel, wäre ich nie hingefahren. Das haben wir dann einfach mal gemacht, gucken uns das an, sind dann mit dem Zelt durch. Es war mega. Oder wir waren jetzt in Dessau. Eine mega Stadt, einfach Orte, wo man sonst nicht hinkommt und wo man seine kleinen Ausbrüche, seine kleinen Komfortzonenverschiebungen schon machen kann. Und dementsprechend, ja, gehört das mit dazu, aber, und dann damit abgewickelt, wir wissen auch, und das brauchen wir jetzt auch gar nicht schön zu rechnen, ja, und es gibt natürlich auch den einen oder anderen, der dann kompensiert, und jetzt kenne ich auch aus dem beruflichen Umfeld sehr, sehr stark, sind vor einem Jahr fast alle Kompensationsfirmen irgendwie in sich zusammengebrochen mit Fake-Zertifikaten und so weiter. Das ist nicht der Weg, mit dem das langfristig funktionieren wird, sich auf der einen Seite schmutzig zu verhalten und dann zu hoffen, dass man sich da freikaufen kann. Reduction, Reduction, Reduction ist das Erste. Das Zweite ist wirklich, zirkulierende Economies zu nehmen, also alles, was im Kreislauf läuft, sei es eine Mehrwegflasche, ja, es ist aber auch Besteck, das nicht Einweg ist. Und das Dritte ist dann zu gucken, wenn man Möglichkeiten hat, vielleicht nochmal zu kompensieren. Aber ohne eins und zwei ist das nicht so der Weg, der gehen wird. Also wir werden alle Einschränkungen machen müssen. Die müssen aber bei weitem nicht so uncool werden, wie alle jetzt vermuten. Und wir leben auf einem extrem coolen Kontinent. Also Europa als Kontinent ist einfach auch schon ein Geschenk für Leute, die reisen. Ja, das gibt's nirgendwo anders, ne? Also wir haben hier 24 Sprachen, 47 Länder und 10.000 Brauereien. Ja, also das gibt's sonst nirgendwo auf der Welt, und das zu entdecken geht mit dem Zug, und das können wir die nächsten 30, 40 Jahre entspannt machen, und das ist gut, das ist ein guter Ausblick, da gibt's noch viel zu entdecken. Mhm.
Christoph, wie kam es denn zu eurem Buch, was ihr vor kurzem veröffentlicht habt?
Es ist ja schon das zweite Buch, was aus diesem Reisepodcast entstand. Okay. Das erste ist ein bisschen Laufbegeisterte auf Reisen, also wie man die Welt tatsächlich sportlich laufend entdecken kann. Wir sagen ja immer, viel schnell sehen klappt nur mit viel schnell gehen. Das war so ein bisschen das Motto von uns, von unserem ersten von unserem Buch. Ja. Und dann kam der Verlag, die lieben Leute vom Conbook Verlag, die haben ja verschiedene Reiseliteratur, und bei dir waren ja auch schon viele Autoren zu Gast von denen.
Genau.
Die kennst du sicherlich alle. Kam auf uns zu und sagten, hier, können wir aus diesem Podcast nicht nochmal ein bisschen was in Buchform machen? Dass wir sagen, okay, nicht nur die Geschichten, die ihr im Podcast erzählt habt, sondern auch ein bisschen darüber hinaus, was ist passiert, was kann man für Tipps geben? Und so entstand dann ja dieses Buch aus ganz, ich will nicht sagen seltsamen, aber skurrilen Ländern, die sonst in Büchern ja weniger vorkommen, wo sonst man vielleicht nicht unbedingt hinfährt. Wir waren in Asien, wir waren in Osteuropa sehr, sehr viel unterwegs, tatsächlich Mittelamerika, mal so einen Blick zu geben, wie schön unsere Erde dann doch ist und was man noch alles erleben kann, wenn man eben diesen Sprung aus der Komfortzone noch ein bisschen wagt tatsächlich.
Ja. Also ich finde euer Buch wirklich spannend und unterhaltsam, und das sind ja ganz viele kurze Geschichten. Da geht es jetzt nicht darum, dass man dann die ganzen Sehenswürdigkeiten auch nochmal in Buchform da abklappert, sondern das sind ja kurze Erlebnisse, wie diese Busgeschichte, wo keine Toilette drin war. Also das ist hängen geblieben.
Keine Toilette, aber drei Bier vorher, muss man dazu sagen. Das kann sich jeder überlegen, was passiert.
Die Geschichte gibt es auch auf der Tour ausführlich. Das ist mein Highlight, auf jeder Vorstellung diese Geschichte zu erzählen. war wirklich grandios, ja.
Ja, jetzt würde mich zum Abschluss nochmal interessieren, welche Ziele habt ihr euch denn jetzt für die Zukunft gesteckt? Plant ihr noch weitere Tourneen? Plant ihr, den Podcast noch auszubauen? Oder was habt ihr für Pläne?
Erstmal mal Spaß an der Sache behalten, sowohl logischerweise am Reisen und im Entdecken, aber natürlich auch an der Sache, die wir hier machen mit dem Podcast. Und ansonsten, ich sag mal, so Vorplanung, Christoph, reicht so eine Woche. Das sind wir mal eine Woche im Voraus sind wir mal richtig gut. Danach wird's so ein bisschen uselig, ja.
Wird's dünn, ja.
Ja, dann gucken wir mal, was danach passiert. Nee, aber natürlich ist der Plan, wenn das mit der Tour jetzt alles dann gut funktioniert und durch ist, dass wir das natürlich auch noch weitermachen. Also wir haben das wirklich, wirklich lieb und sind sehr, sehr gerne auf der Bühne, machen das dann, so Gott will, auch noch ein bisschen weiter. Und dieser Podcast erscheint weiter einmal die Woche mit einer spannenden Geschichte von irgendwo auf der Welt, ob nah oder fern. Und wir haben weiter die Möglichkeit, die jede Woche einmal über was Erlebtes auszutauschen, was dadurch nicht verloren geht. Weil das merkt man auch wieder, was an Geschichten da wieder auftaucht. Gerade von so älteren Reisen, die der eine schon vergessen hat, die wären weg gewesen. Die Schublade ist schon längst aus dem Kopf gefallen, aber die wird wieder voll gemacht.
Und wir sind wahrscheinlich die einzigen beiden Menschen in Deutschland, die den lieben Mark Forster als Vorbild nehmen. Denn Mark Forster...
Oh, da gibt's mehr. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe nicht, naja, sind so Teenager, ich sagte, da gibt's mehr.
Ja, aber der hat ja mal gesagt, es gibt 194 Länder, er will jedes davon sehen. Da würden wir uns wahrscheinlich anschließen. Also wir müssen noch ein bisschen was schaffen, auch nächstes Jahr wieder, dass wir noch ein bisschen weiter rumkommen. Tatsächlich, dass wir wirklich jedes Land mal besucht haben, auf unsere eigene Art und Weise logischerweise, aber ich hoffe mal, wir schaffen es.
Ja, wir müssen vor allem Gas geben. Also mein Nachbar, der ist 84, der hat mir mal gesagt, ich kann ihn gar nicht mehr einholen, weil er schon in Ländern war, die es gar nicht mehr gibt. Von daher, in die Situation müssen wir uns auch mal bringen, wenn die jungen Leute irgendwann nachkommen, Christoph. Ja?
Ja, die Geschichte ist ja auch in eurem Buch.
Ja.
Ja. Dann würde ich sagen, zum Abschluss machen wir noch das obligatorische Word Shuffle. Ich nenne euch Begriffe. Ihr sagt, was euch dazu einfällt. Das kann kurz sein, das kann ein bisschen länger sein, wie ihr mögt. Beginnen möchte ich mit Adrian und dem Begriff Bier.
Lebenselixier. Zivilisationsrelevant.
Man muss dazu aber sagen, du hast beruflich mit Bier zu tun, ne?
Ich arbeite, seit ich klein bin, in der Brauerei. Ich habe mit 16 angefangen, in der Brauerei zu arbeiten. Okay. Und habe in dieser Zeit als allererstes gelernt, was das für eine enorme gesellschaftliche Relevanz hat, dieses Produkt. Und meine erste Erfahrung war, an dem Tag, an dem ich Brauereiführungen damals gemacht habe, ich habe die geleitet, ich durfte den Leuten alles erzählen, wie das funktioniert, und meine erste Kiste Bier bekommen habe umsonst. Seit dem Tag bin ich ganz schnell Klassensprecher, Mannschaftskapitän geworden und habe gemerkt, wie das sozial Upleveling ist, wenn man guten Kontakt zu Bier hat. Und seitdem, aufgrund dieser Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen, in dieses Produkt verliebt.
Okay, jetzt muss ich nochmal eine Frage dahinterher stellen. Was ist dein Lieblingsbier?
Das kälteste, was gerade, nein. Das ist ganz schwer zu fragen. Das ist eine ähnliche Frage wie beim Kühlschrank. Aber ich finde zum Beispiel, wenn man jetzt mal ein klassisches deutsches Pilz nimmt, finde ich zum Beispiel so ein Tannenzäpfle von Rothaus ziemlich, ziemlich gut. Und ist auch eines der Biere, wenn mal jemand zu Gast kommt aus einem anderen Land und sagt, Mensch, lass uns mal ein tolles Bier trinken, was sehr, sehr typisch deutsch ist, was doch mit Aroma-Hopfen noch gebraut wird, ein bisschen wie früher, dann würde ich, glaube ich, erstmal einen Tannenzäpfle rausholen. Aber es gibt auch prima Biere überall. Ein Jever ist ein klasse Bier. Bei Blue Dog gibt's klasse Bier. Es gibt eine ganze Menge. Und da sind wir wirklich, wirklich auch in Deutschland gut aufgestellt. Aber so ein Tannenzäpfle ist, glaube ich, so, würde ich als erstes Bier jemandem geben, der uns jetzt, keine Ahnung, aus Südafrika besuchen kommt und fragt, gib mir mal ein richtig gutes deutsches Bier.
Okay, also Tannenzäpfle hätte ich jetzt nicht genannt, das mag ich tatsächlich nicht so, aber finde ich interessant, aber das vertiefen wir jetzt
Flens
nicht.
Bei dir da oben wahrscheinlich in Lübeck, ne?
Ja, ne, Flens ist, kann man trinken.
Was ist dein Lieblingsbier?
Ein Lieblingsbier habe ich nicht unbedingt, aber Lübzer ist tatsächlich eher so mein Ding.
Ja.
Ist ja auch hier aus dem Norden.
Ja.
Genau. Christoph, jetzt kommen wir zu deinem Begriff, das ist Barcelona.
Außergewöhnlich, sage ich, denn diese Stadt ist wunderbar, ich habe da 10 Jahre gelebt, aber außergewöhnlich deswegen, weil ich sie nie irgendwo in Top-Listen aufliste, weil, ja, wenn Leute fragen, sag doch mal deine schönsten Städte, du wirst ja niemals Barcelona finden, weil das für mich nicht zu bewerten ist, weil das einfach so viel Liebe da drin steckt, ich habe so viel erlebt, ich war erst vor kurzem wieder da, einfach durch diese Stadt zu schlendern, durch die Straßen zu schlendern, wo ich mir immer sage, wie kann man diese Stadt nicht lieben, auch wenn es ist Chaos, es ist laut. Man wird angehubt, es sind Touristen voll im Sommer, aber trotzdem diese Stadt ein absolut außergewöhnliches Ziel, für Reise, aber auch einfach, ja, zum Leben, zum Dasein, ein wunderschönes Ziel, auch jetzt im Winter tatsächlich.
Okay, und warum bist du da weggegangen?
Ich hatte irgendwann alles erlebt tatsächlich. Ich glaube, wenn man 10 Jahre da war, wirklich vom Beachvolleyballturnier, was wir gewonnen haben, bis zur durchzechten Disco-Nacht, bis zum Triple-Gewinn der Fußballer, wirklich alles. Also wir haben wirklich alles mitgenommen, alles mitgemacht. In dem Alter, in dem ich da war, natürlich Anfang der 20er hingegangen. Und jetzt ist halt ein bisschen andere Lebensphase tatsächlich, die auch an anderen Orten stattfindet. In diesem Fall München, in den Bergen. Adam sagte vorhin, viel Bikepacking, viel sportlich was zu machen. Das gehört jetzt also in diese Lebensphase rein, passt aber sehr, sehr gut tatsächlich in den Kram gerade hier.
Also Daniel, wir haben die gleiche Frage gestellt, weil wir natürlich mit Christoph in Barcelona immer eine feste Base in der Stadt hatten, so als Freundeskreis. In München kannten wir vorher schon Leute, von daher.
Sehr gut. Jetzt kommen wir zum nächsten Begriff, Adrian, den nenne ich dir. Für Elise ist es.
Oh ja, ist ein wunderschönes Lied. Habe ich in irgendeinem PlayStation-Spiel ganz, ganz früh mal das erste Mal gehört. Ich glaube bei Medieval, so ein ganz craziest PlayStation 1-Spiel. Und dann habe ich mich das zweite Mal an diesen Song erinnert, als ich in Taiwan war, tatsächlich. Und dann dort die Müllabfuhr das erste Mal durch die Straßen kam. Und ich dachte, das Lied kennst du doch, das kennst du doch. Und das kommt dir jeden Tag 12 Mal. Was ist denn hier los? Ja, dann hat sich das aufgeklärt, dass die Müllabfuhr tatsächlich den Leuten indiziert, dass sie jetzt da ist, um Müll in Empfang zu nehmen aus den Wohnungen dort, wenn eben ein Müllwagen mit Für Elise laut spielend, dudelnd, will ich fast sagen, durch die Straßen dort fährt und plötzlich alle Leute dahin laufen. Wäre nochmal ein Modell hier für die... Ja, also wenn du ein bisschen durch die Stadt fährst, nicht in der gleichen Straße, aber die fahren ja rum, ne? Und wenn du ein bisschen unterwegs bist da, wir sind ja viel mit dem Fahrrad gefahren, dann triffst du die relativ häufig, die armen Leute, die das den ganzen Tag hören müssen. Aber ich hätte ja mal Lust, das mal in Deutschland in einer kleinen Stadt, vielleicht bei uns in der Heimat mal einzuführen. Aber ich möchte dann in der Disc-Jockey sein. Ich möchte dann entsprechend jede Woche die Playlist mal ein bisschen verändern. Da könnte man eine ganze Menge machen. Ich glaube, da können sie die städtische Müllabfuhr auch viel Promogeld aus der Plattenindustrie einsammeln, wenn die entsprechenden richtigen Songs auf dem Müllwagen verkaufen.
Mit atemlos
kleine Idee. Müllwagen. Das ist doch wunderschön. Ich möchte nur beteiligt werden an der Firma, liebe Sony oder wer auch immer das jetzt klaut.
GEMA macht das, wenn ich mache.
GEMA, oh ja. Oh, die kommt als erste. Ja.
Sehr gut. Christoph, der nächste Begriff für dich ist beliebteste Folge.
Beliebteste Folge, mache ich dir einen Zweiteiler raus. Einmal meine beliebteste Folge, das ist glaube ich sogar Buenos Aires, weil die haben wir aufgenommen, als ich gerade in Buenos Aires war. Ich war einmal mit Adrian da, wir waren schockverliebt in diese Stadt und ich bin das nächste Jahr gleich im Winter nochmal wieder hingefahren und haben gesagt, ey komm, jetzt wo du da bist, machen wir nochmal gleich eine Folge raus. Also war das für mich dieser eine Teil. Und ich kann den zweiten Teil der Antwort ist die beliebteste Folge für die Hörenden. Ich glaube, das ist Albanien. Denn wir haben diese Folge vor vielen, vielen Jahren, 2019 im Sommer mal veröffentlicht. Und wir sehen jetzt immer wieder, wenn die Sommerreisezeit kommt, dass diese Folge richtig abgeht, weil die Leute halt Bock auf Albanien haben. Ist das ein Trendreiseziel? Von daher glaube ich, dass diese Folge Albanien sehr, sehr beliebt ist. Und das war das kleine zweigeteilte Antwort hier.
Okay, ich pack beide Folgen mal in die Shownotes und dann können die Hörerinnen und Hörer dann mal reinhören. Adrian, der nächste Begriff ist für dich. Ich hoffe, das ist auch der passende für dich, dass ich euch da nicht durcheinander bringe, aber Ukulele ist es.
Ja, Ukulele versuche ich gern zu lernen von Christoph, aber er ist derjenige von uns beiden, der das einigermaßen beherrscht. Und mir wurde immer wieder gesagt, so Gitarre, Ukulele, eigentlich ein ganz einfaches Instrument. Und ich versuche einmal im Jahr wieder anzufangen. Ich habe da ohne Witz letzte Woche erst wieder gesessen, habe mir so ein YouTube-Tutorial aufgemacht und spätestens nachdem das C dann nach einer Dreiviertelstunde sitzt, schmeiße ich das Ding wieder in die Ecke und sage, den Kram könnt ihr alleine machen. Ich mache wieder bei Spotify irgendwie die Musik raus. Ist wirklich für mich wirklich frustrierend, weil ich liebe es, neue Sachen zu lernen, aber an Musikinstrumenten bin ich komplett gescheitert und die Ukulele ist das Symbol meines musikalischen Scheiterns. Da meine Singstimme auch nicht taugt, habe ich für mich beschlossen, dass ich jetzt auf die KI warte, die das für mich löst und regelt und Christoph weiter die Ukulele spielen lasse.
Dazu muss man sagen, das C ist einfach nur eine Seite runter zu drücken. Aber man sieht, wie weit angekommen.
Ja, aber du musst diese Seite auch treffen, ja.
Das stimmt, ja.
Okay. Der nächste Begriff, Christoph, ich weiß nicht, ob du derjenige warst, der da war, aber Sunnybell ist es.
Sunnybell, das ist der Ort tatsächlich, ne?
Richtig.
Oder, ja, tatsächlich. Also, es ist ja auch immer ein bisschen, dass man sagen, okay, Geheimtipps, klar, machen wir verrückte Dschungeltouren, Aber manchmal machen wir dann auch wirklich Touren zum Entspannen tatsächlich, ein bisschen am Strand zu sitzen. Und Adrian sagt ja vorhin, wir waren vor kurzem erst letzten Herbst wieder in den USA, dass man dieses Land nochmal neu entdeckt. Klar, Florida unten die Ecke, wunderschön. Aber auch sowas wie New Orleans einfach mal zu sehen, dass es eben vielleicht nicht so amerikanisch ist und nicht so erwartbar wie vielleicht New York oder jetzt Los Angeles, sondern einfach mal andere Orte zu nehmen und sich da einfach mal ein bisschen relaxieren, wie eine große deutsche Politikerin mal sagte.
Die das immer den Dominik. Aber ihr wart beide da, ne? In Sunnyvale?
Adrian hat ja in USA und Kalifornien studiert und gelebt. Er ist ja unser absoluter USA-Fachmann. Ich glaube, der war überall in den USA. Ich glaube, man kennt ihn überall. Und ja, da fühlt er mich, da hat er mich ein bisschen durchgeführt.
Ich sag dir ganz ehrlich, ne? Und das ist halt auch, also zu meiner Studienzeit, das war so 2009 war ich, glaube ich, da. Da war ich viel überall, aber ich war noch nicht in diesem Entdeckermodus, in dem ich heute bin. Das warum, wir waren jetzt vor ein paar Wochen nochmal in den USA, Christoph und ich zusammen, und haben wirklich mal uns die ganzen USA versucht vorzunehmen. Ich habe viele Dinge wieder extrem neu entdecken dürfen. Zum Beispiel dieses ganze Plastikthema. Das habe ich vorhin einmal erwähnt, das habe ich vorher nie auf der Uhr gehabt, dass das wirklich so viel auf einen Weg dort unten basierend. Und New Orleans, das war crazy. Das habe ich vorher noch nicht gesehen und ich hatte die USA immer in einer komplett anderen Schublade als nach diesem New Orleans-Trip. Einfach mal diese karibische USA, nicht schlecht. Echt nicht schlecht. Und da konnten alle Ukulele spielen. Mindestens.
Alle haben das gekonnt, ja. Das Coole an New Orleans fand ich, da waren wir in so einem Jazzladen und Jazz ist jetzt nicht so unbedingt meine Musik. Und wir waren gleich zwei Abende da, weil das war einfach so cool, auch von der Atmosphäre. Und dann war da auch eine Hochzeit und dann haben sie da diesen Zug durch die Straße, durch die Bourbon Street gemacht. Und sowas hast du nirgendwo anders. Und allein deswegen lohnt sich New Orleans schon.
Also ich weiß, wir sind den einen Abend sind wir losgegangen und dann meinte ich zu Christoph, ey Christoph, da kommen Leute auf Pferden. Und er so, nee, da kommen Leute auf Pferden. Und zack, war da eine ganze Parade auf Pferden. Einfach so Leute mit Musikinstrumenten, die da auf Pferden durch die Bourbon Street geritten sind. Oder zumindest durch durch die eine Kreuzung. Die Bourbon Street, wenn die richtig voll ist, da musst du gucken, dass du da irgendwie von A nach B kommst. Ja. Außer du stehst auf so einem Balkon da oben. Aber ja.
Kommen wir zum vorletzten Begriff. Adrian, du bist, glaube ich, dran. Ja. Südniedersachsen ist es.
Heimat, zu Hause. Und für mich eigentlich, ich sag mal so, der Nukleus von dem, was so in mir steckt, weil ich merke bei ganz vielen Situationen, die ich irgendwo auf dieser Erde habe, dass am Ende des Tages ja schon ich einfach Südniedersachse bin. Wenn man sich das anguckt, was mich geprägt hat, wo ich aufgewachsen bin, vom ersten Bier bis hin zur irgendwann Ausbildung, Studium und dann auch den Tag, an dem du dann dort weggehst und ich bin, glaube ich, immer noch, ich glaube, alle 4-5 Wochen mal irgendwie hier. Und ist für mich so der Ort, weiß ich gar nicht. Also wenn ich irgendwo auf der Welt mal ein Problem hätte, dann wüsste ich, dass ich hierher kommen würde, um die große Lösung zu finden dafür. Weil einfach mal hier meine Eltern sind, hier ist die Heimat, hier sind alle Leute, die man kennt, alle kennen mich seit klein auf und wissen, der ist nicht irgendwann hier beigekommen, sondern das ist einfach, ich gehe einkaufen jetzt hier irgendwo und dann treffe ich irgendwelche Leute, die mich mit 5-6 Jahren schon kannten. Und das habe ich halt nirgendwo sonst auf der Welt. Und darum ist das hier einfach zu Hause für mich.
Sehr schön. Und der letzte Begriff, Christoph, der ist für dich, das ist Mut.
Mut, ja, viel öfter Mut zu haben, einfach mal auszubrechen, wie wir es mal angefangen haben, wo du gerade sagtest, Südniedersachsen, da ist es mal angefangen, da bin auch ich in Zug gestiegen mit so einem Interrail-Ticket, auch mit einem viel zu großen Rucksack, während alle meine ganzen anderen Freunde irgendwo auf Jurett, auf Abifahrt oder auf Malle waren, wo auch immer, habe ich gesagt, nee, ich habe jetzt den Mut, ich mache mit euch nicht mit. Ich schnappe mir jetzt dieses viel zu teure Interrail-Ticket damals und fahre einfach mal mit dem Zug Richtung Paris und dann gucken wir mal, was passiert. Und ich glaube, dieser Mut, den ich hatte da in Südniedersachsen, hat sich gelohnt. Ganze Welt gesehen, halbe Welt gesehen. Deshalb also einfach mal machen, tatsächlich auszubrechen. Das ist der Mut und manchmal wird Mut tatsächlich belohnt mit tollen, tollen Erlebnissen.
Ja, aber ein bisschen FOMO hat's da auch, weil Lorette und Malle hast du ja hinterher noch gemacht, ne? Da war, ja. Bist du ja schon noch mal gewesen.
War der Spanien-Länderpunkt da dadurch.
Ja. Sehr cool. Das war doch ein schönes Schlusswort von dir. Und ich sag herzlichen Dank für das sehr interessante und unterhaltsame Gespräch mit euch beiden. Hat mir viel Spaß gemacht und ist auch mal eine etwas andere Folge. Und herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Vielen Dank, sehr gern. Cool, dass wir hier bei dir sein durften. Hat uns eine Menge Spaß gemacht.
Komm jetzt wieder weg, du bist immer eingeladen.
Ja. Vielen Dank. Soweit das Interview mit Adrian und Christoph. Alle Links findest du wie gehabt in den Shownotes und im Blogartikel. Und falls dir die Folge gefallen hat, kannst du dir im Februar und März die Reiseshow der beiden auch noch live anschauen. Alle Termine findest du auf der Welttournee-Webseite und in den Shownotes. Wir hören uns im März mit einem komplett anderen Interview wieder. Dann habe ich eine Frau zu Gast, die mit ihrem ersten Job nach dem Studium in die Privatinsolvenz schlitterte und jahrelang auf der Suche nach ihrem Glück war. Wie sie es wiederfand und was sie heute macht, das erfährst du in der kommenden Folge. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sag Ciao, bis zum nächsten Mal.